Unser heutiger Gast ist Rekordhalterin bei der Juniorenweltmeisterschaft mit 6 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille, das heißt 9 Medaillen. Sie war das aufstrebendste Talent, was wir in den letzten Jahren in Österreich bei den Damen gehabt haben. Letztes Jahr ist sie dann endlich an der Weltspitze angekommen, mit dem ersten Podestplatz in St. Moritz, gleich am Saisonstart. Und danach, wie so oft, hat es leider einen Rückschlag gegeben und die Saison musste vorzeitig beendet werden. Liebe Magdalena Maggie Ecker, danke, dass du Zeit hast und bei uns im Podcast bist. Dieser Podcast wird präsentiert von SN Sports. Die Regenerationsmatte für deinen Weg zu mehr Entspannung und Wohlbefinden.
Ja, danke für die Einladung und danke, dass ich da als Gast dabei sein darf.
Die Schmiede hat schon angesprochen, vorher dabei gewesen im letzten Winter, mega Saisonstart gehabt, leider die Verletzung. Und meine Frage, die erste ist, wie geht's dir und wie schaut's aus?
Ja, danke, mir geht's richtig, richtig gut soweit. Meine Reha ist bisher extrem unkompliziert verlaufen und ich kann schon wirklich viel machen. Ich würde mich Stand jetzt nicht einmal mehr als verletzt bezeichnen, weil ich einfach schon so viel mehr machen kann, als dass ich Einschränkungen habe. Und für mich gefühlt startet jetzt eigentlich wie jeder andere um die Jahreszeit auch mit einem normalen Konditraining oder in einer normalen Kondisumme und habe halt einfach noch ein paar Adoptionen. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll in einem normalen Sportler-Alltag zurück.
Das hört sich cool an.
Ja.
Deine Verletzung ist ja eine unter Anführungszeichen Verletzung, die wir sehr oft haben. Ich erwähne es trotzdem nochmal, Kreuzbandriss, Innenbandverletzung, eine Meniskusverletzung. Also wirklich alles ein bisschen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo du gerade richtig am Durchstarten warst. Nimm uns gerne mal mit in den Tag, wie der Tag für dich so war.
Ja, ich kann mich schon noch an alles relativ gut erinnern. Ich meine, wir haben da in Zauchensee schwierige Wetterverhältnisse im Vorfeld gehabt. Wir sind nur eins von den 2 Abfahrtstrainings gefahren. Da war sie noch da, glaube ich, an Startnummer 2 oder 3 gehabt. Und es war einfach brutal ein langsames Training. Das heißt, ich habe beim Rennen schon nicht ganz, oder hat niemand so richtig einschätzen können, wie wird das Tempo denn wirklich, oder? Wenn dann einmal alles rausgerutscht ist. Und ich finde, bei der Besichtigung hat es wesentlich besser ausgeschaut, als ich mir in der Früh erwartet habe, weil doch über Nacht einiges an Schneefall war. Aber die haben einfach eine gute Gruppe vor Ort gehabt, die da echt in der Nacht brutal flüssig geschafft haben und haben uns so das Rennen ermöglicht. Wir sind vom Reservestart gefahren, also vom Gasthaus weg, was der 3. oder 4. Reservestart ist. Aber trotzdem war halt jeder irgendwo froh, dass wir überhaupt das Rennen fahren können, oder? Und ich mag die Abfahrt prinzipiell in Zauchensee schon gern. Ich bin dort auch im Europacup schon gefahren. Und ja, ist eigentlich schon, habe jetzt da keine negative Verbindung eigentlich zur Abfahrt. Ich habe es vor, ich glaube, 3 Jahren im Super-G am Europacup mal geschmissen und es war dann auch ziemlich genau der gleiche Zeitpunkt im Jänner. War dann auch ein Saisonende mit einem Innenbandriss und einem Bone Bruise. Aber das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon lange abgeschlossen, weil es war jetzt, ja, liegt einfach viel Zeit dazwischen und andere Disziplinen und ich kann mich an den letzten Sturz da eigentlich gar nicht erinnern, weil ich auch bewusstlos war. Deswegen war es eigentlich von dem her, also vom Kopf her relativ easy, dort auch nicht zum Gehen und ja, ist dann aber doch alles ein bisschen anders gekommen. Als man sich's vorstellt und ja, ist dann natürlich kein schöner Moment, wenn man irgendwo im Netz liegt und sich denkt, fuck, was war denn das jetzt, oder?
Ich kann mich noch erinnern im Ziel, es ist halt natürlich, wenn du einen schmeißt und du siehst oder du kriegst das Haut noch mit am Funk, es ist ziemlich viel gefunkt worden und es ist auch ziemlich viel gefunkt worden, wo hast du jetzt wirklich weder? Hast du beim Sturz weder? Hast du im Netz weder? Darum war es dir gleich bewusst, erstens, dass da überhaupt ein Kreuzbandriss oder dass das eine schwerwiegende Verletzung war. Und kannst du das hier jetzt einschätzen, wo es gewesen ist?
Also mir war es am Anfang nicht klar. Ich habe auch zuerst gemeint, es passt alles. Ich habe Glück gehabt und kann mich schon erinnern, ich bin halt da im Netz gelegen und so ein Unwohlsein im rechten Knie gehabt, aber ich habe nie einen Schmerz gehabt. War dann schon froh, dass man mir halt aus der Bindung geholfen hat, aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt nie gedacht, dass da jetzt was Grobes hat. Bin dann auch aufgestanden, habe ein bisschen durchprobiert, bin draufgestanden und habe gedacht, na, ja, maximal vielleicht ein bisschen beleidigt oder halt einfach im Schock, aber das geht schon. Dann haben wir einfach einmal ja, ein bisschen Zeit vergolert, zum, dass ich mich halt sammeln kann, ja, ein bisschen Nasenbluten stoppen etc. Und dann habe ich gesagt, passt, jetzt fahre ich mit der Ski runter und wollte halt in Bindung steigen. Und da habe ich das erste Mal einen Schrei abgelassen, weil ich gespürt habe, fuck, na, da passt nicht alles. Also ich habe es nicht geschafft, um in Bindung wieder steigen. Mit Knie ist mir einfach brutal abgehaut. Also da schiebt der richtig der Unterschenkel vor und so nach innen, innen. Und da habe ich gewusst, scheiße. Es ist nicht alles ganz, ja. Deswegen, weil ich das gespürt habe, war die Diagnose dann auch kein richtiger Schock mehr. Und zur Frage, ob man weiß, wo es passiert ist, natürlich, es war ein Fahrfehler. Es ist aber dann im Sturzraum passiert. Also ich bin da ins Außentor reingerutscht, meine Ski waren aber noch überkreuzt, weil ich bin mir ja da auf die Skischaufel gestiegen. Und dann hat es mir nochmal einen Impuls gegeben. Mir hat es auf die andere Seite gedreht und irgendwo zwischen Außentor und Netz ist passiert, aber da ist eh nicht viel Zeitraum. Also das geht dann eh schnell, ja.
Ich kann mich erinnern, dass vorneweg vielleicht nicht so gut gerutscht war noch. Hast du dir das angeschaut? Bist du in den gerutschten Schnee rausgekommen, dass es deswegen passiert ist? Oder war es, so wie du sagst, wirklich nur rein auf, also ja, eingeklammert, weggerutscht?
Ich kann mich halt erinnern, ich bin in die Panoramakurve reingefahren und habe einen Stress gekriegt. Also ich bin gefühlt genauso reingefahren, wie ich besichtigt habe. Ich bin die Linie auch bei der Besichtigung nochmal gerutscht und war mir 100% sicher, das passt, das geht sich genau aus. Weil ihr kennt es beide, Panorama ist eine Kurve, da darfst du nicht zu früh ansetzen, sonst kommst du einfach zu spät raus. Und ich bin der Bogen gerutscht und habe gewusst, so sitzt das. Und dann bin ich reingefahren und war einfach total überrascht, weil ich habe dann das Tor gesagt und dachte, da komme ich niemals mehr um. Und habe halt einfach ja, aus dem Stress raus reagiert und wollte halt irgendwie noch um die Kurve. Habe mich reingelernt, wollte mir einen Check geben, also Ski einfach herdrehen. Dann habe ich aber nur der Außen-Ski gedreht, weil es viel Gewicht am Innenski schon war. Und bin mir dann auf die Schaufel gestanden und in weiterer Folge einfach weggerutscht.
Ich bin jetzt fast ein bisschen begeistert über deine trockene Analyse dazu. Ich habe mit dir am nächsten Tag, glaube ich, eine Sprachnachricht austauscht oder zwei Tage später. Ich war unfassbar positiv überrascht, wie du mit dem Ganzen umgehst, wie positiv du dem Ganzen eingestellt warst. War das immer so der Fall oder war das ein bisschen eine Schutzhaltung am Anfang im ersten Moment?
Na, eigentlich gar nicht. Also ich habe schon oft gehört und so von eben Freundinnen mittlerweile auch in dem Zirkus, die dann gefragt haben, hey, haben sie dir eigentlich irgendwas gespritzt oder haben sie dir irgendwas gegeben? Weil das gibt's ja gar nicht. Aber es war tatsächlich echt, also seit dem Moment, wo ich in Bindung steigen wollte und das gespürt habe, war es für mich klar. Und in dem Moment kann ich ja eh nichts mehr ändern. Es ist jetzt eh so. Und seien wir uns ehrlich, wir wären alle ziemlich blöd und naiv, wenn wir glauben, dass sowas in einer Rennkarriere nicht passieren kann. Es ist schon so viel noch vor mir passiert und es wird so viel blöd nach mir leider noch passieren. Ist jetzt nicht, dass man damit irgendwo kalkuliert oder rechnet, aber es ist jetzt keine ganz große Überraschung. Wir sind uns allen dem Risiko bewusst, oder? Und man, unterm Strich, sicher reden wir von einer schweren Knieverletzung, aber das ist jetzt kein Totalschaden, den ich jetzt da gehabt habe, Gott sei Dank. Es gibt wesentlich Schlimmeres. Und es ist alles, es wird alles, wie das braucht halt Zeit und es braucht einen Haufen Arbeit. Das ist mir klar. Aber ich habe einfach zu dem Zeitpunkt einen ein brutaler Glaube gehabt und ich habe einfach so viel Spaß am Skifahren gehabt, dass für mich immer gleich klar war, hey, also da war nie ein Zweifel da, sagen wir so. Also da ist einfach so viel Freude in den letzten Monaten da gewesen. Also hat eigentlich im Sommer schon angefangen. Denn natürlich mit dem Saisonstart, das sind schon alles Faktoren, die es, denke ich, ja, ein bisschen leichter machen einfach.
Wenn man dir so zuhört und wie die Schmiede jetzt auch gesagt hat, du analysierst das sehr, sehr nüchtern. Jetzt ist so gut ein halbes Jahr her, ist ja eigentlich die ganze Zeit so gegangen, weil ich kann von meiner Erfahrung sprechen, es gibt schon auf, wo es aufgeht und dann haut es dir wieder voll ein und dann bist du gefühlt in ein Loch drinnen und denkst, ah, jetzt ist die nächsten Wochen wird es wieder so dahin gehen und die ganzen großen Sachen, was ich mir im Kopf vorstelle, was ich eigentlich machen will, gehen noch nicht, weil ich einfach auf mein Knie schauen muss, wie ist dir da die letzten Monate gegangen, ist es ständig bergauf gegangen oder war schon ein, zwei Mal dabei, dass du sagst, echt jetzt?
Nein, natürlich nicht, also schönreden muss man sich denn auch nichts, cool ist das nicht verletzt um sie und das ist auch nicht lässig, daheim auf der Couch zu liegen und Skirennen zum Schauen oder überhaupt die Spiele vor daheim zum Verfolgen, oder? Es gibt natürlich leichtere und schwerere Tage, aber ich glaube, ich bin generell emotional relativ stabil, also natürlich gibt es Auf und Abs, aber jetzt nicht so die komplette Amplitude von komplett im Keller bis zum Vollhype, sage ich jetzt einmal. Vielleicht morgen der Days mit nüchtern sie. Jetzt hatte ich das Vater.
Also so wie es gehen geht. Eigentlich warst du positiv sehr, sehr gut eingestellt. Aber die Auf und Abs gibt es überall. Das gehört einfach dazu. Aber du hast dich mit dem sehr, sehr gut arrangiert und wir haben dann zwischendurch einmal telefoniert. Ich bin von Passo San Pellegrino da hingefahren. Und du hast mir gesagt, was du schon alles machen kannst. Und das hat mich auch wieder fasziniert, in welcher kurzen Zeit du Fortschritte erzielt hast. Und ich glaube, das unterschreibt sehr, sehr vieles. Wenn man so positiv in eine Reha geht, funktioniert vieles schneller und einfacher. Wie hast du das erlebt, auch mit deinem Umfeld? Also du hast ja viele Trainer, Physios auch, die was das für andere Athletinnen kennen. Wie sind die damit umgegangen, dass du eben so ein positiver Mensch bist und würden die auch das unterschreiben, wie ich es jetzt von außen sagen würde. Unfassbar, wie schnell das geht, wenn man positive Einstellung hat.
Also ich habe schon extrem viel Resonanz gekriegt auf die Verletzung, aber jetzt eigentlich so hauptsächlich so zum Zeitpunkt vor der Verletzung und gar nicht so viel danach. Also ich habe schon extrem viel Leute, die sich irgendwo gemolden haben. Aber danach so, wie dann halt alles gestartet hat, wie dann einmal daheim war, war ich einfach brutal gut aufgehoben. Man war die ersten 6 Wochen nur daheim in Lech und von Physio alles daheim gemacht. Ich habe eine super Betreuung daheim. Also eine Physiotherapeutin im Dorf, die ich jetzt einfach schon länger kenne und wo einfach das Vertrauen passt, die wirklich was kann und die mir da extrem viel geholfen hat. Und bin erst danach ins Olympiazentrum gewechselt. Aber das habe ich schon gemerkt, so dass das mir einfach volle Gute hat, einfach mal daheim zu sein. Weil das haben wir sonst doch auch nicht so, oder? Aber es hat es mir natürlich auch erleichtert, dass halt alles relativ unkompliziert durchgelaufen ist. Also ich habe da selber, kenne ich mir Gott sei Dank nicht so aus, was alles sie kann, aber ich habe es schon ein bisschen mitgekriegt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man so einen geschmeidigen Aufbau unter Anführungszeichen hat. Gerade oben im Eichberger Steff Kontakt gehabt, dem ist ja am Anfang richtig schlecht gegangen. Der hat ja überhaupt nicht schlafen können, nur weh gehabt. Vor dem bin ich alles verschont geblieben. Also ich habe gut schlafen können, ich habe sehr, sehr erträgliche Schmerzen gehabt. Von dem her habe ich einfach irgendwo auch Glück gehabt, würde ich sagen.
Von, glaube ich, deinem schwierigsten Moment in der Karriere, da hat man gerne auch zu deinen Höhepunkten natürlich. Du kommst mit so einer positiven Energie zu uns zum Podcast und den müssen wir natürlich auch ausnutzen. Junioren-WM. Die Schmiede hat schon angesprochen, 9 Medaillen. Brutal, also unglaublich. Natürlich der Saisonstart heuer mit St. Moritz, mit Stockholm, mit der Linze auch zusammen. Dazu, es ist doch ein langer Zeitpunkt, also wie du die Junioren-WM, also das 2020, 2021, 2022, sind die Junioren-WM-Medaillen bei dir hereingeprasselt. Im ersten Weltcup-Start hast du 2020 gehabt. Und dann das erste Stockerl, was ich von außen, das Teamkollegin und natürlich auch Konkurrentin, ist schon ein relativ langer Zeitpunkt da, oder? Dass du sagst, okay, 2020 mit dem Debüt, da 2026 das erste Stockerl. Wieder als du das einschätzen, den Unterschied auch von Europacup, zum Beispiel Junioren-WM, Europacup und dann auf dem Weltcup wirklich die große Bühne?
Ja, das ist halt, also ich finde, das ist schon ein extremer Sprung nochmal. Ich meine, auf das von dir angesprochen, ich bin 2020 mit Debüt gefahren im Slalom. Bin dann 2021 das erste Mal in Punkte gefahren, in Levi als 19. im Slalom und habe dann ziemlich genau 4 Jahre gebraucht, bis ich dann im Weltcup wieder in die Punkte gefahren bin. Das war dann letzte Saison in Beaver Creek im Super-G. Und ich bin halt zum Zeitpunkt, also vor erfolgreicher Juniorenzeit, bin ich einfach noch alle Disziplinen gefahren. Und da hat sich einfach schon viel da in der Zeit bis zum ersten Podest jetzt. Ich habe irgendwann gemerkt, so, okay, so richtig, ich komme nicht wirklich vorwärts, oder? Auch wenn es lang danach oder ursprünglich danach ausgeschaut hat, dass das Slalom die Disziplin ist, wo ich es erstmal im Weltcup Fuß fasse. Das ist dann einfach nicht so gekommen. Und ich bin dann, ja, irgendwo alles gefahren, aber nichts ordentlich und bin halt gesprungen von Weltcup zu Europacup, von Slalom zu Riesen und irgendwo dann doch wieder Speed und habe einfach gemerkt, so, jetzt muss ich mal was ändern. Ich bin dann in St. Moritz 2023 das Abfahrtstraining im Weltcup mitgefahren und bin dann da drunter im Ziel gestanden und dachte, was tust du eigentlich? Also maßlos überfordert. Also ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ich meine, ihr wisst es, wie es ist, wenn man auf einer Abfahrt steht und eigentlich nicht wirklich weiß, wo ist jetzt die Spitze, wo ist Ende oder wo ist links und rechts. Gell? Aber vielleicht für die Zuhörer, das ist ja kein cooles Gefühl, wenn man weiß, man fährt jetzt da gleich mit 130 km/h am Berg runter und hat eigentlich nicht wirklich einen Plan. Und so bin ich dann hier da im Ziel gestanden und habe gedacht, na, so kann das nicht nichts werden. Also so kann das erstens nicht erfolgreich werden und zweitens macht es mir überhaupt keinen Spaß, weil ich bin nur unter Stress. Du fährst von dort zu dort und bist einfach nur gestresst. Dein ganzer Körper schreit einfach nur Hilfe quasi. Und dann habe ich am Weg heim entschieden, dass ich meine Slalom-Karriere beenden werde. Habe es dann nicht einmal mehr erwartet, dass ich 3 Tage später bei der Kursanreise dann persönlich mit meinem Trainer reden kann, sondern habe ihn am nächsten Tag gleich angerufen und das Gespräch mit ihm gesucht. Bin da aber auf sehr positive Resonanz gestoßen und dann ja, haben wir das gemeinsam so entschieden, dass der Weg eben über den Europacup Speech in der Witte geht. Und ja, lustigerweise jetzt echt genau 3 Jahre später an dem Ort, wo ich heimgefahren bin und gesehen habe, was das war jetzt mit dem Slalomfahren. Ist das erstmal im Weltcup wirklich aufgegangen.
Darf ich da kurz reingrätschen? Warum entscheidet man, nachdem man Opfer gefahren ist, wo man sich denkt, oh mein Gott, Hilfe, ich will das gerade gar nicht. Es ist eigentlich maximale Überforderung, dann genau die Wertigkeit auf diese Disziplin zu legen und den Slalom wegzulassen. Also ich kann es mir, glaube ich, vorstellen, aber für unsere Hörer daheim, warum entscheidet man sich für etwas, wo man sich gerade denkt, what the hell do I do? Und entscheidet sich dafür und gegen den Slalom, wo du schon in Wirkerpunkte gefahren bist?
Weil ich eigentlich immer schon gewusst habe, dass mir auf lange Sicht der Weg ins Speed-Bereich führen wird. Das ist einfach das, was ja, wo meine wirklichen Stärken liegen. Ich kann mich auch, also ich habe dann schon auch viel überlegt und zurückgedacht und bin dann auf so Kleinigkeiten auch gestoßen, wenn man denkt, ich bin in die Skimittelschule in Schrunz gegangen und was mir am meisten taugt hat, waren immer die ganzen Talabfahrten, weil da einfach immer so viel so viel Platz war und einfach so schnell wie möglich da ins Tal runterfahren, irgendwo am Gelände vorgehen, das hat mir eigentlich am meisten taugt und Hockeyfahrer gleiten sowieso immer schon und ich glaube, das ja, hat es mir dann auch bei Juniorenweltmeisterschaften aufgezeigt. Deswegen, glaube ich, war es auch so erfolgreich. Aber das ist natürlich vom Niveau her oder vom Anspruchslevel einfach ganz was anderes als im Weltcup. Und mir haben auch extrem viele Leute gefragt, hey, wie gibt es denn das, dass man zu Juniorenzeiten so erfolgreich ist und im Weltcup dann doch einfach lang braucht, oder? Oder es sind viele Vergleiche gezogen worden, gerade mit Emma Eicher zum Beispiel, oder? Weil sie einfach ja zu der Zeit halt auch noch mitgefahren ist und ich dort schneller war und quasi jetzt ja viele langsamere Entwicklungen haben als sie. Aber jeder Weg ist individuell und ich habe immer gesehen, das ist wie wenn man jetzt Volksschule mit einer Hauptschule vergleicht, oder? Wer in einer Volksschule als Schüler gut ist, kann nicht einfach einmal 3 Klassen überspringen, oder? Man muss schon als der Reihe noch irgendwo durchgehen. Weil zu dem Zeitpunkt, wie erfolgreich in Juniorenzeiten war, da war ich im Weltcup noch nirgends. Also es ist dann schon auch hin und wieder, dass der Schein ein bisschen drückt. Man muss das schon wirklich von Grund auf anschauen und schauen, hey, okay, was ist jetzt das skifahrerische Niveau und nicht irgendwo daran messen, okay, das ist jetzt die erfolgreichste Teilnehmerin bei Juniorenweltmeisterschaften. Das ist kein Garant, dass das einmal im Weltcup auch erfolgreich wird. Also der Weg ist schon noch ein langer.
Hat dich der Druck damals, dass du das Wunderkind bezeichnet worden bist, irgendwo erdrückt, sage ich mal? Weil es war halt immer das Thema, wie Anna Veit, wie Petra Kronberger, da kommt jetzt die Nächste, dann kommst du aus Lechem-Adelberger, das Skigebiet in Österreich, wo sich jeder wünscht, dass du endlich wieder ein sehr erfolgreicher oder erfolgreiche Athletin rauskommst. Ist das unbewusst irgendwo ein Druck gewesen, was die Medien und ein gewisses Umfeld auferlegt haben?
Also ich glaube, mir war immer sehr bewusst, wie weit der Weg noch ist. Oder mir war immer klar, an was ich schaffen möchte, was ich verbessern möchte. Und das habe ich schon von meinem engen Umfeld auch gemerkt. Also die haben ja wirklich gewusst, was kann ich und was kann ich nicht. Die sagen ja nicht irgendeine Zahl oder Resultat auf Papier, die sagen das ja jeden Tag am Berg, oder? Die kennen auch mich als Person, die können das ganz anders einschätzen. Aber ja, hin und wieder hat es mich schon genervt, dass ich einfach Leute äußern oder einmischen, die keinen Einblick haben. Weil, wie kommt man dazu?
Da werden noch viele daherkommen.
Ja, eben. Mittlerweile jetzt doch, sind doch einige Jahre vergangen. Und würde jetzt auch so sagen. Also, mir ist die Meinung von meinem engen Umfeld schon sehr wichtig. Ich höre auch allen anderen Leuten zu, aber kann mittlerweile filtern, hey, was blieb da zwischen linken und rechten Ohr hängen und was zieht durch?
Engeres Umfeld, du hast es schon angesprochen. Wie ist die Maggie abseits der Piste, beziehungsweise wie bist du überhaupt? Lech ist naheliegend, dass du gleich einmal zu Pisten gekommen bist, aber wer war eigentlich ausschlaggebend dafür, dass du wirklich sagst, ich werde Skifahrerin?
Ja, das ist eigentlich echt eine gute Frage. Ich meine, ich habe echt das Privileg, dass ich halt die Ski vor der Haustür auch schnell und zum Lift umstöckeln kann oder schieben kann. Also ich habe das wirklich vor der Haustür. Und Skifahrer gelernt hat mir der Papa. Ich habe noch einen Zwillingsbruder, mit dem ich das gemeinsam quasi gelernt habe. Der hat zwar den Weg nicht in Rennsport gefunden, aber ist trotzdem ein leidenschaftlicher Skifahrer. Und ich bin dann halt viel mit dem Skiclub unterwegs gewesen. Also die sind da eigentlich hauptsächlich beteiligt. Wir haben da ganz, ganz viel freies Skifahren gemacht und wir sind da nie irgendwo gedrängt worden. Also wir haben eine ziemlich coole Vereinsstrategie und sind sehr viele gute Gedanken verankert, die sie wirklich super umsetzen. Und war aber auf der anderen Seite dann doch sehr geflasht vor dem Rennsport. Also wir haben immer daheim gemeinsam Skirennen angeschaut und Mama und Papa haben uns halt immer gesehen, so wie wir jetzt dummer drucken sollen. Hat einfach ein paar Athleten gegeben, die ihnen sympathisch waren und zu denen hat man den gehalten. Und dann kann ich mich erinnern, ist die Tanja Putiainen gerade einmal gefahren. Das ist eine ehemalige finnische Skirennläuferin und da hat dann die Mama gesehen, die hat dickere Oberschenkel als der Papa. Und für mich, ich bin da gerade am Papa gelegen, und für mich war das irgendwie so unvorstellbar, dass jemand stärker ist als mein Papa. Und das hat mich schon das hat mich irgendwo fasziniert. Und laut Erzählungen bin ich dann oft, wenn ich mich zum Skiclub-Training hergerichtet habe, so vor einem Spiegel gestanden, in voller Montur. Und habe so da, als hätte ich gerade mein erstes ORF-Interview gehen. Und ich habe einen L-Fehler gehabt als Kind. Und dann sei ich halt so vor dem Spiegel gestanden und habe so gesagt, hallo, ich bin die Magdalena und ich fahre im Weltcup.
Moi.
Wie cool ist das? Gibt es das Video noch? Also nein, das hast du nicht gefilmt, nur vor dem Spiegel, oder?
Nein, Aufnahmen gibt es, glaube ich, keine. Aber es gibt ein paar Kinderfotos, wie ich in Papas Skischuhe stand. Und die kommen halt natürlich ja bis Mitte Oberschenkel, weil ich halt einfach noch so klein war. Ja, schon ganz lieb eigentlich.
Also der Traum-Weltcup-Läuferin ist mit den großen Oberschenkel von Tanja Budenen gestartet worden, damit du stärker bist als dein Papa.
Ja, ist richtig. Und lustige Geschichte zu Tanja noch. Ich habe sie dann echt in Levi bei einem Slalom einmal getroffen. Und da ist sie halt im Ziel gestanden. Und boah, Entschuldigung für den Ausdruck jetzt, aber ich habe mich so angeschissen. Ich habe mich sehr schnell getraut, dass ich zu ihr gegangen und ihr die Geschichte halt erzähle oder halt einfach mal Hallo sage oder so. Und dann bin ich ein Stück Arbeit gefahren und habe mir gedacht, nein, wer weiß, wenn ich die Chance irgendwann wieder mal kriege. Und dann bin ich halt da zurück aufgetreppelt und haben sie halt angeredet und es war voll nett.
Du hast so mit deiner Idole was?
Wir verstehen uns, jeder hat, glaube ich, so einen Fangirl-Moment, wo er sich im ersten Moment denkt, oh mein Gott, die sehe ich im Fernsehen und ich bin jetzt mittendrin und ich rede mit denen und was geht jetzt ab?
Ja.
Also hast gerne am Anfang deiner Karriere so einen Moment gehabt. Letztes Jahr hast du ihn auch gehabt. Du bist mit der Lindsay Vonn gemeinsam am Podest gestanden. Das ist ein großes Vorbild von dir. Hast du sie davor schon ein paar Mal getroffen und mit dir reden können?
Boah, nein, gar nicht. Also ich habe davor wirklich geredet, habe ich nie mit ihr. Ich kann mich nur erinnern, dass sie einmal bei mir in Koper trainiert haben, ist sie auch dazugekommen und das war halt dann so gerade ihre Anfangszeit vor ihrem Comeback quasi. Und ich habe es aber immer so empfunden, dass sie eine sehr positive Aura hat. Also man merkt es ja, wenn bestimmte Leute in irgendeinen Raum kommen oder so, da ist dann einfach Aufmerksamkeit da, oder? Oder die füllen den Raum mit einer Energie und ich habe bei ihr immer das Gefühl gehabt, dass das aber eine positive Energie war und ziemlich, eigentlich was Lässiges mit einer Freude. Also es gibt ja auch Leute, die kommen und kriegen Aufmerksamkeit, weil sie es irgendwo fordern im Sinn von einer starken Dominanz oder so. Aber das hat sie überhaupt nicht gehabt. Sie war eigentlich immer freundlich und hat ja ganz normal halt einen guten Morgen und ein Hallo und das war's dann, oder? Also ich habe es als angenehm empfunden. Aber wirklich geredet habe ich davor noch nicht mit ihr.
Und dann gleich zu einem Stuckerl.
Ja, es war schon richtig cool, weil ich denke, ich habe so viele Rennen von der als Kind im Fernsehen angeschaut und ich habe mir das nie irgendwie vorstellen können, so dass ich jemals gemeinsam ein Rennen fahren werde. So. Und nicht wirklich drüber nachdenkt, weil es halt einfach, ja, irgendwo sich niemand denkt hätte, dass sowas einmal zustande kommt, oder? Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie viele Rennen ich einfach bewundert habe von ihr, dass ich einfach mein erstes Weltcup-Podest mit ihr teilen kann, ist schon einzigartig. Oder ist einfach was Besonderes. Ich glaube, das erste Weltcup-Podest ist immer besonders und das wird man nie vergessen. Und so ist es in dem Fall halt auch.
Das ist definitiv besonders und auf das kannst du auch richtig, richtig stolz sein und vor allem, dass das hoffentlich nächstes Jahr wieder so weitergeht, wie du dir das vorstellst. Aber ganz besonders haben wir auch ausgelesen, sind deine Hobbys, wie ich finde. Weil da steht Slacklinen, Snowboarden und Paragliding.
Ja.
Okay,
Da zähl. Also ja, so. Ihr wisst selber, wie halt so ein Sommer als Skifahrer ausschaut. Da ist einfach viel Conditraining und macht natürlich auch Spaß, aber ich habe dann Ende Sommer mal gemerkt, so, boah, so richtig parat bin ich jetzt noch nicht für den Winter. Irgendwas fehlt mir, irgendwas geht mir ab. Und dann hat man einfach so einen Adrenalinkick oder so, ja, einfach einmal einen Nervenkitzel gefällt und haben mich halt dann informiert für einen Fallschirmsprung in Hohenems. Und dann hat es mir aber in der Werbung einen Schnupperkurs zum Paragleiten angesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, Paragleiten, eigentlich so, wieso nicht? Ich habe mir über das noch nie Gedanken gemacht, aber so die Vorstellung, da der Luft umfliege, ist eigentlich richtig cool. Und dann habe ich halt den Schnupperkurs gemacht. Und dann hat mir das gedacht und dann habe ich mit der Ausbildung angefangen. Und bin jetzt ja nach wie vor noch in Ausbildung. Also habe jetzt den Schein zwar noch nicht, aber ich bin schon oft einmal geflogen und ja, bin fast ein bisschen schockverliebt. Also es ist ja ein unglaubliches Gefühl, irgendwo da am Berg runterfliegen zum können und habe da richtig ein Hobby für mich entdeckt.
Ich fasse zusammen, diese Dame hat sich bei einer Abfahrt vorne angeschissen, hat dann aber die Slalom-Karriere auf das hin beendet und weil das alles einfach zu wenig war, im Winter nur so 5-6 Monate lang auf Abfahrtski zu stehen, hat sie sich gedacht, sie geht dann auch noch Paragleiten, damit ein bisschen mehr Nervenkitzel im Leben ist.
So gehört es.
Ja. Bisschen
Adrenalin. Gibt es noch so ein richtig schnelles Auto?
Ja, nein, ist eher nicht so meine Welt. Eher gemütlich.
Gibt es etwas, das du unsere Hörerinnen und Hörer noch erzählen möchtest, was wir jetzt nicht vorkommen, aber du von dir oder so weitergeben möchtest, was man unbedingt von oder über dich wissen sollte?
Weil ich glaube, wir sind jetzt eh schon einiges durch. Jetzt auf die Schnelle fällt mir eigentlich nichts ein. Ich jetzt gerade freue mich einfach nur sehr, sehr, sehr schon auf den nächsten Winter. Und ich freue mich schon, ja, wenn wir uns nicht nur hören oder in unserem Fall auch über den Bildschirm Sachen, sondern wenn wir ja gemeinsam wieder eine Schippisterbe fahren können.
Die Schmiede fällt voraus und wir fahren hinten noch wieder die schnelle Linie.
Ja.
Ich rutsche es aus. Wir haben in Sommerstaffel wieder die Entweder-Oder-Runde. Also du musst dich bitte entscheiden, so gut es geht. Bist du bereit?
Ja.
Dann fange ich gleich an. Super-G oder Abfahrt?
Abfahrt.
Das ist mit Lech, glaube ich, gar nicht so einfach zum Entscheiden, aber Tiefschnee oder Rennpiste?
Wenn jetzt das Stichwort Lech gefallen ist, daheim will ich der Tiefschnee.
What?
Ja, wenn ich daheim Skifahren kann, das ist das Beste, was es gibt.
Schön.
Kraft oder Ausdauertraining?
Kraft, ganz klar.
Kernöl oder Olivenöl?
Mach jetzt keinen Fehler.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir jetzt Kochfreunde. Öfters isst sie Olivenöl als Kernöl, aber ich mag Kernöl ganz gern.
Sehr diplomatisch.
Steak oder Pasta?
Steak.
Rotwein oder Weißwein? Oder ganz was anderes?
Weißwein.
Ich weiß nichts mehr. Haben wir noch was, Conny?
Ich glaube, was wir definitiv noch einbauen müssen, ich packe meinen Koffer. Da müssen wir nur ein, zwei Fragen.
Ich packe meinen Koffer. Was ist das Teil, das in keiner Reisetasche auf keiner Reise fehlen darf?
Ein eigener Kopfpolster.
Schon wieder so eine.
Die nächste.
Wieso?
Unfassbar.
Ja, das ist furchtbar teilweise. Entweder ist es so dick oder so dünn, dann nehme ich meinen eigenen mit. Was auch nie fehlen darf, ist mein Kalender. Ich bin noch so ein bisschen ein Nerd und habe alles in so einem Kalender aufgeschrieben und habe das nicht auf meinem Google-Kalender im Handy, sondern handschriftlich geführt. Also das vielleicht kurz zu eurer Frage, so was mir vielleicht noch wissen sollt. Ich bin relativ strukturiert als Mensch. Deswegen
also,
oder Kalender.
Ist deine Reisetasche bummvoll oder halb leer?
Nein, immer bummvoll. Ich muss immer Gewicht reduzieren. Also wenn nichts schlimmer als irgendwie für Chile oder für Amerika Koffer packen, weil ich bin immer schwer.
Was hast du immer zu viel mit?
Ja, zu viel an Häs. Also, Entschuldigung, Häs ist gewandt.
Haben wir alles gelernt. Wissen wir schon mittlerweile.
Die Kollegin hat es schon erklärt, aber Hess, also wir haben schon drauf, mittlerweile geht's. Wie viele Skischuhe brauchst du?
Ja, die in der Firma verfluchen mit teilweise, weil die ziemlich starke Überbeine haben und sie da einen Haufen Arbeit haben, bis ein Schuh einmal passt. Aber wenn ein Schuh passt, dann bin ich unkompliziert und fahre so lange, bis sie immer von der Firma wo sagen, so magst du eigentlich nicht einmal einen neuen Fahrer. Also ich bin da, ich hebe das lieber klein und fein.
Jetzt bin ich gerade perplex und habe keine Frage mehr.
Hast du jetzt für alle Disziplinen einen Skischuh?
Ja, ich bin schon voll lang alles mit einem Schuh gefahren. Also ich mittlerweile fahre jetzt im Riesen wieder anders Canting als im Speed, aber ich bin sonst alles mit einem Modell gefahren. Also ich fahre jetzt nach wie vor das gleiche Plastik, fahre nur anders Canting im Riesen.
Sitzen wir beide so durchschmiedige und nicken uns an.
Ja, ey, mir fehlen auch gerade die Worte. Also okay, kann man machen, funktioniert anscheinend auch. Also nehmen wir nochmal mit. Sie ist eine verrückte Hein, was mit einem Skischuch alle Disziplinen hat. Und was langweilig ist, im Sommer dort Paragliden, ist so positiv in einer Verletzung eingegangen, dass eigentlich keiner versteht hat, Kind, dass sie das ohne irgendeine Drohung zutun, durchhalten kann und so eine Einstellung haben kann. Ich kann nur sagen, Maggie, du bist ein sehr, sehr interessanter Mensch und Persönlichkeit. Ich bin schon wieder mal geflasht von dir, wie reif dass du bist und wie du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Mir hat irrsinnig gefreut, dass du Zeit gehabt hast heute. Und ich wünsche dir nur das Beste für dein Comeback und dass wir dann Anfang Dezember, ja, gemeinsam wieder auf einen schönen Weltcup Ort sind und beim Weltcup dabei sein werden.
Ja, danke für den Ratsch und ich freue mich schon. Bis bald.
Nein, so schnell können wir jetzt nicht aufhören. Das geht einmal gar nicht. Grundplan, wie schaut's aus? Chile ist für dich geplant, Vorbereitung, oder wirst du eher in Europa bleiben?
Na, wir haben jetzt noch keinen konkreten Schneeplan. Ich habe nächste Woche mal Kontrolle in Innsbruck und dann werden wir das mal ein bisschen genauer anschauen. Aber für mich im Kopf ist es nicht. Also ich tendiere sehr, sehr stark, dass ich die Vorbereitung da in Europa mache.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, was einem das Bauchgefühl sagt und was einem wirklich gut tut, zieht den Plan durch. Ich glaube, oder mir zwar die letzte halbe Stunde haben wir definitiv den Eindruck, dass du erstens weißt, was du willst, zweitens das durchziehst mit einem positiven Mindset, mit einem Mut, da wo sie ziemlich viel über das Abschneiden können und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder auf der Piste.
Gerne.
Ich hoffe, dass unseren Podcast schon oft bis zu Ende gehört, weil du wirst das letzte Wort haben. Danke euch alle fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche und in diesem Sinne, tschüss.
Pussy.
Papa.
Yeah.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.